SWR 2 Tandem.
Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Ich bin Carmen Schmalfeld. Schönen guten Abend. Im Mittelpunkt heute steht eine ungewöhnliche Reiseunternehmung. Ein wirkliches Abenteuer. Obwohl unsere Welt kleiner geworden ist, die Technik besser, erschwinglicher, Expeditionen sicherer und auch planbarer, ist es tatsächlich auch heute noch möglich, fremde Orte, fremde Kulturen intensiv zu erfahren, ihre Ursprünglichkeit zu erleben und die dort lebenden Menschen und vor allen Dingen deren Gastfreundschaft kennenzulernen. Es geht auf dem Landweg nach New York, 43.000 Kilometer lang mit russischen Beiwagenmotorrädern. Anne Knödler ist heute unser Gast. Sie hat diese Reise zusammen mit 4 Weggefährtinnen und Gefährten unternommen, 2,5 Jahre lang. Zugeschaltet aus Halle, herzlich willkommen.
Hallo.
Diese Reise, die Sie vor 5 Jahren beendet haben, die 2,5 Jahre davor sind Sie unterwegs gewesen. Wie wichtig ist diese Reise, die ja auch ein Projekt war? Also daraus ist ein Buch entstanden, ein Film entstanden. Wie wichtig ist diese Reise für Ihr heutiges Leben?
Also ich muss sagen, und da denke ich, da spreche ich auch für die ganze Gruppe, dass das uns alle sehr geprägt hat. Also man kann jetzt gar nicht direkt die einzelnen Unterschiede so aufzählen, aber so im Auftreten und in der, im Selbstbewusstsein, in der Gruppendynamik und der Gruppenzusammenarbeit merkt man das auf jeden Fall im Umgang mit Problemen auch. Und das bestimmt nach wie vor den Alltag auch. Also das, was wie uns das geprägt hat, die Reise, wie man unterwegs ist, wie man an Dinge herangeht, wie man zusammenarbeitet, weil wir ja auch immer noch zusammenarbeiten. Und das mit so einem Urvertrauen mittlerweile erfolgt, dass man sich da richtig sicher fühlt, so in der Gruppe.
Jetzt hat diese Reise Sie lange Teilstrecken auch durch Osteuropa geführt. Und auch wenn Sie jetzt nicht direkt durch die Ukraine gekommen sind, wie geht's Ihnen eingedenk der aktuellen Lage da? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Also das beschäftigt uns schwer. Wir waren dort und haben in Zusammenarbeit mit einer Organisation, mit einer NGO, Leute evakuiert und nach Deutschland gebracht und untergebracht und organisieren aktuell auch den nächsten Transport, weil uns das echt sehr, sehr weh tut. Und auch unsere Freunde aus dem fernen Osten nehmen da auch stark dran teil. Und ich finde es schwierig, weil oftmals eben die Leute und die Kulturen eben gar nicht so klar auseinander zu dividieren sind, dass man im Endeffekt die Differenzen zwischen Politik und Volk gar nicht so nachvollziehen kann. Und das ist das eigentlich, was so verletzt. Und das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir wurden überall so herzlich willkommen geheißen, egal ob das in Georgien, Kasachstan, Russland, Kanada, Vereinigten Staaten oder sonst wo war. Dass man von den Völkern und die Geschichte, die man auch gemeinsam schreibt, gar nicht direkt auf die Politik zurückschließen kann. Und das möchte ich auch hier klar machen, dass die Leute, die wir kennengelernt haben, nicht für die Politik, die da gemacht wird, gerade stehen.
Mein Gast heute, Anne Knödler aus Halle, Jahrgang 85. Geboren im thüringischen Zeulenroda, hat in Halle Bildhauerei studiert und sie ist zusammen mit 4 weiteren Künstlerinnen und Künstlern 2,5 Jahre lang mit alten russischen Motorrädern und Beiwagen auf dem Landweg von Halle an der Saale bis New York gereist. Anne Knödler, sie hatten vorher nie ein Motorrad, nicht mal ein Moped, keinen Mofa. Wie kommt man auf die Idee, so eine mörderische Tour zu unternehmen, wenn man vorher überhaupt gar keine Berührung hatte mit Motorrädern?
Die Idee ursprünglich war, also Johannes Schwester hat damals in Kanada gewohnt und er meinte so, ich komme dich besuchen nach dem Studium, aber ich komme nicht mit dem Flugzeug. Und wir hatten damals zusammen gewohnt, Elisabeth, Johannes und ich. Und dann ging es irgendwie, wie könnte man da hinkommen? Und wir sind alle schon gern und viel gereist, auch länger und weiter weg. Und dann hat sich irgendwie diese Idee ergeben und dann hat einer nach dem anderen Führerschein gemacht und plötzlich stand fest, wir fahren zusammen. Dann hat sich die Gruppe ergeben und die hat sich auch teilweise verändert. Manchmal sind Leute dazugekommen, manchmal sind Leute wieder gegangen, waren eben nur eine Zeit lang dabei. Und die 5, die wir heute sind, das ist so diese Kerngruppe. Und auch das hat sich entwickelt. Ja? Und diese Idee, dann über den Landweg zu fahren, das war halt auch so eine Herausforderung, das Ziel praktisch weiter zu stecken, als dass man es für möglich hält, damit man das so das hinterm Horizont anvisieren kann. Und ja, das hat uns so weit gebracht dann auch im Endeffekt. Mhm. Keiner von uns hat geglaubt, dass wir es überhaupt nach New York schaffen. Aber das Ziel so hoch zu stecken, hat uns bei der Stange gehalten, würde ich sagen.
Und diese Kerngruppe, diese fünf Menschen, die waren auf vier russischen Motorrädern der Marke Ural mit Beiwagen unterwegs. Diese Motorräder, die werden schon seit den 1940er Jahren produziert. Wieso ausgerechnet diese, ich sag's mal freundlich, nicht als allzu zuverlässig bekannte Ural 650?
Diese Schrotthaufen? Also man muss ja dazu sagen, die werden ja heutzutage neu produziert, also wirklich so schick und vom Aussehen auch angepasst und mit super Bremsen und das Licht funktioniert und die starten auch mit Elektrostarter, nicht mehr mit Kickstarter und so weiter und mit Einspritzungen und so weiter. Und wir hatten ja uns extra dafür entschieden, die alten zu nehmen, weil unter anderem aus dem Grund, man kann sie selber reparieren. Wir haben zwar keine Ahnung davon gehabt, aber das ist so wie ein Lego-System im Endeffekt, so dass wir uns da langsam rantasten konnten und über so das Prinzip Trial and Error uns vortasten konnten und die Reparaturen dann zusehends selbst vornehmen konnten. Und ein anderer Grund war, in den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion gibt es überall Ersatzteile und darüber hinaus auch und in Nordamerika eben auch. Also da ist es dann schon wieder so ein Retro-Kult. Und es ist vor allen Dingen auch der beste Schlüssel zur Kommunikation für uns gewesen. Also es war Fortbewegungsmittel und Kontaktmittel. Denn so eine Panne, die wir ja relativ häufig hatten, lädt ein, in Kontakt zu kommen mit Leuten und wirklich was über die Gegend zu erfahren, über die Leute, mit denen ins Gespräch zu kommen, ohne Hierarchien zu bilden eben. Wenn man eine Panne sieht am Straßenrand, dann ist man schon verleitet, dazu anzuhalten und zu helfen. Und so kamen wir in Kontakt und konnten gemeinsam mit den Leuten unterwegs reparieren und dann eben auch kochen und die Abende miteinander verbringen und dann weiterziehen auch.
Wo genau ging diese Reiseroute denn entlang?
Also wir haben in Halle an der Saale gestartet. Dort hatten wir zuvor studiert und auch gewohnt. Und wir hatten uns entschieden, über die Türkei nach Georgien zu fahren, weil Georgien war das Land, wo wir fast alle schon einmal waren. Und also so weit hat unser Horizont bis zu dem Zeitpunkt gereicht. Und danach wurde es wirklich spannend. Und die Reiseroute hing oftmals von Wetter- und Visabedingungen tatsächlich ab. Das heißt, im Winter haben wir gerastet. Wir wollten nicht mit diesen klapprigen Motorrädern bei minus 50, 40, 50 Grad durch den sibirischen Winter fahren.
Das klingt verständlich.
Das wirklich lebensmüde gewesen und lebensmüde, ja, also ganz so arges Himmelfahrtskommando wollten wir jetzt doch nicht durchziehen. Mhm. Somit ging das dann von Georgien aus über den Kaukasus, über das Wolga-Delta, entlang des Kaspischen Meers, im Norden von Kasachstan, ins Altai-Gebirge und von da aus durch die Mongolei. Und ich muss wirklich sagen, also Mongolei war das Land, wo wir uns am weitesten von zu Hause entfernt gefühlt haben. Das war von der Kultur und von der Sprache natürlich. Und aber auch, wie man einander gegenübertritt, so wie Mimik und Gestik funktioniert oder wie man mit Körpersprache sich verständigt.
Oder gibt es im Film diese eine schöne Szene?
Ja, mit Effi und
genau.
Pedro und dem Mongolen.
Genau, wo sie in einer Dreiergruppe zusammensitzen und versuchen, den Namen zu erfahren ihres Gegenübers. Und das funktioniert einfach nicht, weil er es nicht versteht.
Wirklich nicht funktioniert, weil ich denke, es liegt wirklich daran, dass Gestik und Mimik und Zeichensprache eine ganz andere sind. Das ist wie, wenn man Daumen hoch hält oder das nicht unbedingt gut heißen muss, sondern dass es auch eins heißen kann. Und wenn man von jemandem auf sich zeigt, dass das ja auch einen Bezug herstellen kann und gar nicht mal sie und mich meint, sie oder ich, sondern sie gehört mir oder sie gehört zu mir oder so deuten kann. Also ich glaube, das kann man ganz unterschiedlich deuten, diese Situation. Und somit sind wir nicht weitergekommen, den Vornamen des Mannes zu erfahren.
Wie haben Sie sich da beholfen? Oder kann man das dann auch einfach so stehen lassen? So, es gibt vieles, was uns trennt, aber wir sitzen halt jetzt hier gerade beisammen und...
Genau. Also was ich sagen kann, was immer funktioniert, ist jemandem Kaffee oder Tee anbieten. Das hat immer funktioniert. Also wir saßen dann meistens ums Feuer rum und dann haben wir Tee und Kaffee für alle gemacht und einfach das angeboten und das reicht dann auch schon mal. Oder so eine Karte. Wir hatten so eine große Schulkarte dabei, so eine topografische. ich weiß gar nicht von wann, die war auf jeden Fall schon ganz schön alt. Und darauf konnte man sich dann verständigen, wo man langfährt, wo die Mongolei liegt, wo wir hinwollen. Und das hat dann funktioniert. Da gibt's auch eine Szene dann anschließend im Film, wo man funktioniert, dass, wo man sieht, dass der Herr das dann das verstanden hat und was Johannes meinte und umgedreht, ja.
Ja, das ist ja eigentlich auch schön zu sehen, auch wenn Zeichensprache gar nicht so universell ist, wie wir uns das immer vorstellen. Liebenswürdigkeit oder Dinge teilen, Dinge anbieten.
Ja, jemanden, Neugierde auf jeden Fall.
Ja, und jemanden einladen, dass das dann doch der gemeinsame Nenner ist, auf dem sich wirklich alle verständigen können.
Ja, ja. Gastfreundschaft ist auf jeden Fall ein großes Thema gewesen und ja, und dazu gehört halt auch eigene Vorurteile zu bekämpfen, die man hat und deren man sich ganz schwer auch entledigen kann. Und so geht es allen und manchen mehr und manchen weniger.
Jetzt heißt der Film zu Ihrer Reise 972 Breakdowns. Also es gab eine Reihe Pannen. Gibt es da auch noch ein, zwei Begebenheiten, wo Sie sagen, die sind mir wirklich ganz besonders im Gedächtnis geblieben?
Auf jeden Fall. Also ich kann gleich dazu sagen, Pannen beziehen sich nicht nur auf mechanische Pannen, sondern auch auf soziale Breakdowns oder auf bürokratische Pannen. Und wir hatten auch einige Körperpannen, das heißt, wo wir versehrt wurden. Und die da auf jeden Fall am nachhaltigsten oder am längsten mir im Kopf geblieben ist, ist, als Johannes sich mit der Axt ins Knie gehackt hat. Und das muss ich ehrlich sagen, ist so ein Punkt gewesen, wo unsere Naivität, also ich finde es wichtig, mit Naivität zu reisen, um offen zu bleiben und nicht gleich alle Bedenken zu haben, um nicht zu wissen, was hinter der nächsten Kurve kommt, um auch wirklich weiterfahren zu können. Diese Naivität ist unwiederbringlich und ist wirklich ein hohes und wichtiges Gut. Aber in dem Moment, wo Johannes den Unfall mit dem Motorrad zum Beispiel hatte, war für uns das Gefühl so, okay, wir müssen noch mehr aufpassen und wir sind nicht unverletzlich, weil wir hatten es so weit geschafft zu dem Zeitpunkt schon und wir hatten so viel gemeistert, egal ob das jetzt organisatorisch war mit den ganzen Visa-Bestimmungen oder ob das einfach nur navigatorisch war oder einfach nur logistisch, ja. Hatten wir immer das Gefühl, uns kann nichts umhauen, weil wir als Gruppe auch so stark waren, ja. Aber da war klar, die Kräfte, die von außen wirken, kann man nicht vollends kalkulieren. Und das hat uns ganz schön aus unserer Blase so rausgehauen.
Ein Großteil dieser Pannen waren aber auch ganz simpler technischer Natur. Und die haben sich ja im Nachgang oder auch schon während der Reise immer wieder auch als kleinen Glücksfall erwiesen, weil es deswegen einfach zu sehr, sehr schönen Begegnungen gekommen ist.
Ja, das stimmt. Das war immer eine Einladung für uns und aber auch für andere Leute auf dieser Plattform teilzuhaben. Also wir nennen es ja auch das Pannentheater. Und das liegt daran, dass immer wenn wir eine Panne hatten, haben wir sofort eine Fläche von 50, 60 Quadratmetern eingenommen, wo Werkzeug rumgeflogen ist, Ersatzteile, wo alles aus dem Beiwagen raus musste erstmal, um das richtige Teil zu finden. Und sofort hat sich eine Bühne gebildet und in diesem Spiel haben wir natürlich jeder eine Rolle eingenommen, die auch wechseln konnte. Aber dann gab es die Leute, die von außen mitgespielt haben und die dann auch eine meist wichtige Rolle eingenommen haben. Und so war das eben unser Pannentheater und das war wirklich kurios. Und wir haben auf der Reise auch wirklich noch mehr gelernt, nicht Nein zu sagen, sondern Ja zu sagen. Und unsere Vorurteile eben auch auszublenden. Und somit haben wir ganz krude und lustige und tolle Begegnungen gehabt, die man wahrscheinlich so, wenn man von Pension zu Pension oder Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit reisen würde, gar nicht erleben würde. Und deswegen bin ich den Pannen sehr dankbar.
Sie haben alle unter einer großen Plane kampiert, auch ohne Seitenwände. Das war ganz bewusst auch eine Entscheidung, die Sie getroffen haben.
Ja, ist auf jeden Fall wichtig gewesen und Elisabeth sagt das immer wieder, dass sie denkt, dass es wirklich der Punkt ist, warum wir heute noch miteinander reden. Denn es ist so, dass hätten wir jeder Zelte mitgehabt, dann hätte man sich nach einem Streit oder einer Auseinandersetzung ja zurückziehen können und den anderen oder die anderen einfach meiden können. Und so war es unter unserem Tarp, unter dieser Plane so, dass wir jeden Abend zusammenkommen mussten. Es sei denn, man wollte draußen im Regen liegen. uns eine Streitkultur angewöhnen mussten, wo das eben möglich war, dann abends wieder zusammenzukommen, es entweder runterzuschlucken oder auszudiskutieren oder einfach auch zu gucken, spielt das jetzt eine Rolle, diese Auseinandersetzung? Hat das gerade Priorität oder was ist gerade wirklich wichtig? Denn wir sind immer nur als Gruppe zusammen weitergefahren. Es konnte nicht einer vorausfahren oder einer zurückbleiben. Und somit musste man gucken, eben wo dieser Streit gerade eine Wichtigkeit findet. Und deswegen hieß es oftmals, dass man sich einfach zurücknehmen muss und dass man selber und die eigenen Wünsche oftmals in diesem Vorhaben nicht die priorisierte Rolle spielen konnten. Mhm. Und das, finde ich, ist interessant gewesen zu beobachten, wie viel man auf diese Art und Weise in der Gruppe schaffen kann.
Ich würde gerne noch über eine vermeintliche Abkürzung reden. Auf der Road of Bones, eine Straße, die Stalin von Gulag-Zwangsarbeitern hatte errichten lassen Richtung Beringsee, die sich im Nachgang auf alle Fälle nicht als Abkürzung erwiesen hat.
Ja, die Road of Bones geht von Jakutsk bis Magadan und ist ungefähr 2000 Kilometer lang. Und ein Abschnitt dessen wurde erneuert und umverlegt. Und das bedeutet praktisch für uns einen Umweg von, ich glaube, 300 Kilometer hätte das bedeutet. Und dann gibt es die Sommerstraße, die ursprüngliche Road of Bones, die führt auch an einem ehemaligen Gulag-Lager vorbei. Und wir haben uns eben entschieden, diese Abkürzung zu nehmen, aus verschiedenen Gründen, eben um zum einen Kilometer zu sparen, weil auf solchen Strecken könnten uns 300 Kilometer schon mal irgendwie 3-4 Tage mehr kosten. Und auf der anderen Seite hatten wir ja vor, bis zur Beringstraße zu fahren, und da wussten wir auf jeden Fall, dass die Straßen dort oben nicht besser wären. Dass diese Abkürzung dann eigentlich ein Reinfall war. Das haben wir ehrlich gesagt viel zu spät erst mitgekriegt, ja. Deswegen haben wir für eine Strecke, für die wir 6 Tage eingeplant hatten, im Endeffekt 10 Tage gebraucht. Mhm. Und da ist uns dann das Essen ausgegangen. Das heißt, wir mussten rationieren, waren dann 2 Tage komplett ohne Essen unterwegs. Wir mussten mehrere Flüsse durchqueren, die bauchnabeltief waren, mit einer ordentlichen Strömung, und haben die Motorräder von einer Pfütze durch die andere geschoben, und dann haben wir wirklich mit der Kettensäge teilweise die Bäume umgelegt und diese Löcher ausgestopft und sind da durchgefahren, und dann war die Straße oftmals weggespült und abgebrochen. Also das waren wirklich nur noch rudimentäre Überbleibsel von dem, was es mal vielleicht vor 20 Jahren noch war, denn seit 20 Jahren ist dieser Streckenabschnitt gesperrt, genau, eigentlich öffentlich nicht mehr zugänglich.
Was braucht ein Team, um das zu überstehen, um das zu schaffen?
Ich glaube, es braucht auf jeden Fall die Fähigkeit, eine gewisse Ungewissheit aushalten zu können, da wir nicht sagen konnten, wann wir wo ankommen oder was uns jetzt praktisch auf dem Weg auch erwarten wird oder welche Abkürzung wir nehmen oder welche Route oder wann wir genau da sind. Und ich glaube, das ist wichtig. Es braucht auf jeden Fall auch die Bereitschaft, alles zu geben. Das ist ehrlich gesagt das, was mich auch immer wieder motiviert hat an Momenten, wo man schwach wird, wo man vielleicht ans Aufgeben denkt, und wenn es auch nur aus einer Wut heraus ist, auf das Motorrad, das schon wieder nicht funktioniert oder irgendwas anderes, war es immer meine größte Motivation, dass ich in einer Gruppe unterwegs war, mit der ich das Gefühl hatte, ich kann das schaffen oder wir können das schaffen, denn man muss erstmal jemanden finden, der bereit ist, sowas mit einem zu machen. Der bereit ist, einen zu ertragen in so Situationen, der bereit ist, Verantwortung für einen zu nehmen auf so einer Reise, und der bereit ist, mit einem eben durch jede russische Pfütze zu gehen oder jeden Mückenschwarm zu ertragen und dieses Motorrad immer wieder zu ziehen und zu schieben und weiterzugehen. Und das war wirklich meine größte Motivation. Und ich glaube, den anderen ging es da ähnlich, und vor allen Dingen auch die Möglichkeit haben, sowas zu erleben, sowas zu sehen und daraus dann später schöpfen zu können.
Was haben Sie denn aber gemacht, wenn es doch mal so war, dass irgendwer aus der Gruppe einen Rückzugsort gebraucht hat, weil es eben gerade zu viel war?
Der Rückzugsort war idealerweise immer der Helm, wenn wir tagsüber fahren konnten. Das heißt, das war die Privatsphäre, die wir hatten. Da war man dann nicht Gesprächspartner, da war man nicht ansprechbar, da konnte man singen, fluchen, Monologe führen oder einfach nur für sich schweigen. Und die Zeit hat es auch immer wieder gebraucht. Und wir haben wirklich gemerkt, als wir dann später auf dem Floß zusammen unterwegs waren und wir keine Helme mehr auf hatten und ständig dialogbereit waren sozusagen oder ständig irgendwas geklärt werden musste oder die Motoren auch so laut waren, dass es immer irgendeine Beschallung gab, dass das wirklich an uns auch gezerrt hat und wir dann wieder froh waren, auf dem Land zu waren, um uns in diesen Helm zurückzuziehen. Für mich persönlich war zum Beispiel früh die erste halbe oder die erste Stunde des Tages, wo ich wach war, die Stunde, die ich für mich hatte. Weil die anderen sind meistens später aufgestanden. Johannes und ich, wir sind die Frühaufsteher und wir haben dann als erstes immer Feuer gemacht. Das war die Regel in der Gruppe, wer als erstes wach ist, wäscht den Topf von gestern ab, den großen, macht Feuer und macht Kaffee für alle. Und das habe ich immer sehr genossen. Und ich glaube, so hat sich jeder seine kleinen Zufluchtsorte gesucht und ist so damit auch dann zur Rande gekommen, würde ich sagen.
Jetzt erscheint dieser Film, wenn man sich den anguckt, als sehr harmonisch, durchgängig. Da fällt kein böses Wort, da wird sogar in schwierigsten Situationen, die sogar lebensbedrohlich sind, ne, Stichwort Abkürzung, sogar da wird gelacht miteinander.
Mhm.
Ist dieses Lachen oder auch diese Leichtigkeit vielleicht mit das Wichtigste, was Sie mit auf diese Reise genommen haben?
Auf jeden Fall, also für mich persönlich war das oftmals wie ein großer Spielplatz wirklich, ja. Es gab keine Regeln, wie man fahren musste, sondern man konnte sich Lösungen ausdenken, wie komme ich über diesen Fluss rüber, bauen wir irgendwie eine Brücke oder ziehen wir die Motorräder durch, gibt es irgendwo vielleicht doch eine flache Stelle, wo man durchfahren kann. Und man war praktisch sein eigener Herr, könnte man sagen oder so, also dafür verantwortlich und diese Verantwortung auch zu spüren, hat mich persönlich so lebendig fühlen lassen, dass ich das sehr, ja, sehr genossen habe, da das auch selber bestimmen zu dürfen mit der Gruppe zusammen, wie wir das jetzt machen und Lösungen zu finden. Und ich habe mich wirklich sehr lebendig gefühlt, muss ich sagen, in solchen Situationen.
Jetzt hat diese Gruppe als Kollektiv super gut funktioniert und dann gab es aber diese eine Stelle, die hat mich auch ehrlich berührt. Und zwar, als sie die Motorräder umgebaut haben und quasi seetauglich gemacht haben, also als Floß umgebaut haben. Und dann war es, dann kam irgendwann mal der Punkt, da musste doch eine Entscheidung getroffen werden. Einer muss das Hütchen aufhaben. Einer wird jetzt der Kapitän. Also einer hat jetzt eine exponierte Stellung innerhalb dieses Kollektivs.
Ja, das war ganz interessant. Das war eine neue Erfahrung für uns. Wir haben ja normalerweise recht demokratisch immer diese Entscheidungen getroffen, beziehungsweise hat einer sich für einen Bereich verantwortlich gefühlt und hat Vorschläge gemacht und die anderen konnten ihre Verantwortung ab oder ihre Entscheidung abgeben und dann praktisch der Person vertrauen. In dem Fall war es aber nicht mehr möglich, groß über Entscheidungen zu diskutieren und sich die Zeit zu nehmen dafür, weil wenn man auf eine Sandbank zufährt, dann ist der linke Weg daran vorbei wahrscheinlich genauso richtig wie der rechte. Aber man muss wirklich schnell entscheiden, weil die Propeller waren der tiefste Punkt unserer Konstruktion. Wenn man damit dann am Boden aufgeschlagen wäre, dann wären wir nicht mehr navigationsfähig gewesen. Und deswegen brauchten wir jemanden, der die Kapitänsrolle übernimmt. Und wir haben uns für Johannes entschieden. Und das hat mit unserem Gruppengefüge schon einiges gemacht, weil der Rest musste dann Johannes Anweisungen befolgen und konnte nicht mehr diskutieren und argumentieren. Und ich muss sagen, wir sind schon in der Gruppe alle ganz schöne Alpha-Tierchen. Also ich weiß noch genau, mir war das oft gar nicht recht, dass ich dann meine Klappe halten musste und da nicht mehr eingreifen konnte. Aber es hat Sinn gemacht. Es hat wirklich Sinn gemacht, dass das einer oder eine übernimmt in dem Moment. Und somit sind wir wirklich besser gefahren. Und als wir dann an Land wieder kamen, war es, glaube ich, auch Johannes ganz recht, diese Rolle wieder abzugeben, weil er hat in diesem Moment wirklich viel Verantwortung für die ganze Gruppe übernommen, zu entscheiden, fahren wir nun links oder rechts dran vorbei.
972 Pannen haben sie zusammen gemeistert. Nach 2,5 Jahren sind sie tatsächlich angekommen. Wie war das, dieses Ankommen in New York?
Die Ankunft in New York hat ja für uns während der gesamten Reise eigentlich überhaupt gar keine Rolle gespielt. Wir hatten ja wirklich immer tagtäglich mit uns zu tun, mit unseren Pannen und den irgendwelche Deadlines, auch so Visa, auslaufende Visa, dass wir da rechtzeitig aus dem Land raus sein würden oder irgendwelche anderen Sachen, E-Mails, die beantwortet werden mussten, wo wir keinen Empfang hatten. Und also es gab immer andere Prioritäten, die gemeistert werden mussten. Und somit hat New York wirklich gar keine Rolle gespielt. Und als es dann langsam klar wurde, dass wir wirklich ankommen würden, also so auf den letzten 2000 Kilometern, war das echt sehr bizarr gewesen. Also wir haben es bis zum Schluss, glaube ich, nicht geglaubt. Und dann fahren wir in New York rein und man kommt irgendwie so Downtown Manhattan an und dann tropfelt es so langsam ins Gehirn ein. So, wir sind jetzt da. Wir sind da. Wir haben die ganze Zeit auf diesen Punkt hingearbeitet, im Endeffekt schon auch da zu sein, da anzukommen.
Aber ist es nicht und phasenweise vielleicht auch so ein bisschen surreal? Du hast die ganze Zeit so dieses eine Ziel vor Augen und dann bist du da, dieses Ziel ist weg.
Genau, das war dann die Frage, die unterwegs war eine der häufigsten Fragen immer, woher kommt ihr, wohin geht ihr und natürlich warum, um Gottes Willen, seid ihr mit diesen Motorrädern unterwegs? Aber dieses wohin? Und dann sagte man mitten in der Mongolei, ja, wir fahren nach New York und hat eigentlich, ich habe da nicht dran geglaubt in dem Moment. Das war so die Antwort, aber ich kam mir total albern vor die ganze Zeit. Weil wir, wie gesagt, manche Tage keine 5 Kilometer vom Fleck gekommen sind. Und dann kommt man in New York an, die Frage ist, wo fahrt ihr hin? Und dann sagt man, nach Hause? Das war schon schräg. Und New York war aber dann tatsächlich und hat sich wirklich als Grand Final entpuppt und wir wurden ganz dolle willkommen geheißen dort und es hat sich dann doch als wirkliches Ziel entpuppt am Schluss.
Wie findet man nach so einem Abenteuer zurück ein ganz normales Leben? Wie gelingt das?
Naja, die erste Frage stellt sich ja schon nach dem normalen Leben. Was bezeichnet man als normales Leben? Und wir hatten das Studium ja zuvor abgeschlossen und selbst das Studium war ja sehr selbstbestimmt gewesen. In so einem Kunststudium muss man sich ja selber drehen, da kriegt man ja weniger Vorgaben. Und danach die ganze Organisation der Reise, das war alles sehr selbstbestimmt und so war auch das Nachhausekommen und der weitere Werdegang. Denn also wir sind nach 3 Wochen alle wieder zusammengekommen in Halle, sind in eine Wohnung gezogen, wo jeder sein Zimmer hatte und haben angefangen, das Material zu verarbeiten. Und wir hatten uns während der Fahrt durch die Vereinigten Staaten eben schon einen Plan gemacht, was passiert, wenn wir nach Hause kommen, was müssen wir vorbereiten, Versicherung, Wohnung und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen, was machen wir mit dem Material? Und die Frage haben wir uns während der Reise dann noch schon häufiger gestellt und haben dann angefangen, das in eine Form zu bringen, zu selektieren, einen Vortrag zu entwickeln und haben dann auch in dieser Wohnung wieder die Rolle des Gastgebers oder der Gastgeberin einnehmen wollen und haben angefangen, bei uns zu Hause Wohnzimmervorträge zu geben und Leute einzuladen, um über diese Reise zu erzählen und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was möchte man erzählen und was möchten die Leute auch hören. Und man muss auch sagen, dass nach diesen 2,5 Jahren, wir waren voll, weil wir haben Informationen gesammelt. Wir hatten nicht vor, durch viele Länder zu fahren, sondern wir wollten uns wirklich sehr intensiv damit auch auseinandersetzen, das dokumentieren, haben Interviews gemacht und somit waren wir dann wirklich voll. Wir konnten keine Informationen mehr aufnehmen. Wir hatten kurz dran gedacht, mal vielleicht fahren wir doch nochmal nach Südamerika mit den Motorrädern oder nach Kuba, weil es da auch 10.000 Oralmotorräder geben soll und das hat uns fasziniert. Aber wir konnten dann nichts mehr aufnehmen und somit kann man auch den Leuten nicht wirklich mehr gerecht werden, weil es ist wichtig, wenn man sich mit jemandem unterhält, meiner Meinung nach, dass man sich den Namen merken kann und an den Geschichten, die einem erzählt werden, auch Anteil nimmt. Und somit waren wir randvoll und waren dann auch absolut bereit, diese Sachen zu verarbeiten und auf Papier zu bringen.
Das ist aber schön und das ist ein würdiger Angang, mit diesen Eindrücken umzugehen, dass man dann auch sagt, jetzt brauchen wir erstmal Zeit, um die zu würdigen, um sich das setzen zu lassen, was wir da an Eindrücken gesammelt haben. Was empfindet so ein Mensch wie Sie, der dieses Abenteuer zusammen mit Freunden und anderen Weggefährten, Gefährtinnen erlebt hat? Was empfindet so ein Mensch wie Sie mit dieser Erfahrung, mit dieser Geschichte überhaupt noch als Abenteuer? Also was sehen Sie noch als Herausforderung?
Gute Frage. Ja, Herausforderung auf jeden Fall, allein unterwegs zu sein. Ich kann sagen, also nach der Reise sind wir auch weiterhin Motorrad gefahren, bis wir die Motorräder jetzt eingemottet haben in der Garage, bis wir sie irgendwann mal wieder flott machen, aber das hat gerade nicht Priorität. Aber nachdem wir wiedergekommen sind, bin ich einmal nach Thüringen nach Hause gefahren zu meinen Eltern und alleine mit dem Motorrad und habe mich schon vorbereitet mit neuen Zündkerzen und ein paar Baudenzüge und Schraubenschlüssel und alles, was man so kurz mal selber auch reparieren kann. Und bin losgefahren und das sind eine Strecke ungefähr 130 Kilometer und bin diese 260 Kilometer alleine gefahren. Und das war für mich echt, ne, da war ich aufgeregt gewesen, da alleine unterwegs zu sein. Weil wenn man das gewohnt ist, sich so auf eine Gruppe oder auf eine Zusammenarbeit zu verlassen und immer eine Meinung erfragen kann und immer auch gerne eine kritische Antwort bekommt, dann muss man doch, wenn man alleine unterwegs ist, wieder sich komplett auf sich selbst verlassen und mit sich selbst die Dinge ausmachen. Und das finde ich wirklich für mich eine Herausforderung, da Situationen nicht fehl einzuschätzen und wach zu sein und zu merken, auch hier kann ich nichts abgeben, hier liegt wirklich alles bei mir.
Und wie ist das mittlerweile, also treffen Sie auch Entscheidungen, geht's wieder, was Arbeit angeht, alleine oder funktionieren Sie, arbeiten Sie immer noch zusammen mit Ihren Weggefährten?
Ja, wir haben immer noch Projekte und ja, Projekte, die auf der Reise basieren, wo wir zusammenarbeiten und wo wir uns total freuen, dass wir das in verschiedenste Dimensionen treiben dürfen. Aktuell arbeiten wir zum Beispiel an der Konzeption für eine Ausstellung auf Schloss Augustusburg, die im Mai 2023 eröffnet wird auf einer Fläche von 700 Quadratmetern, wo wir eben auch mit dem künstlerischen Ansatz da rangehen können und Ideen, die uns schon ganz lange im Kopf hängen, endlich in den Raum bringen können, weil wir haben ja auch schon während der Reise und in den letzten Jahren Ausstellungen gemacht und da unsere, ja, wie wir die Reise reflektieren, wie wir uns als Gruppe auch bewegen, anders eben praktisch formulieren und in anderen Medien präsentieren. Das ist eine Sache, an der wir aktuell noch als Kollektiv zusammenarbeiten, aber zunehmend, vor allen Dingen jetzt auch nach der Filmproduktion, sind wir seit dem letzten Jahr auch wieder unabhängiger unterwegs und somit sind F4 und Kaupo nach Zypern gezogen im Oktober und fangen gerade dort an, ihr Keramikstudio aufzubauen und dort Kurse zu geben und zu arbeiten und sind da ganz busy. Und Elisabeth und Johannes sind nach Thüringen gezogen mit ihren zwei Söhnen und bauen dort gerade einen Kulturhof auf, wo wir auch weiterhin dann zusammenarbeiten werden in den Werkstätten und wo es vielleicht Festivals geben wird und Vorträge und auf jeden Fall einen kulturellen Austausch. Und ich bin in Halle und arbeite parallel an meinen Arbeiten weiter, an Glasarbeiten. Ja, so fahren wir eben mehrgleisig und das ist aber auch sehr schön, weil dieser Austausch ja trotzdem da ist und wir trotzdem total nah alle miteinander sind.
Das war SWR 2 Tandem. Heute mit der Künstlerin und Motorradabenteuerin Anne Knödler. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön auch.
Redaktion der Sendung hatte Rudolf Lenzen, Musikauswahl Moritz Schelius, Technik Jürgen Heim. Ich bin Carmen Schmalfeld und bedanke mich fürs Zuhören. Schönen Abend.